Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen und natürlich auch gerade die, die über den Livestream jetzt uns direkt zugeschaltet sind. Wir stehen in 2 Timotheus 3, wir haben letztes Mal damit begonnen, wie in Vers 1 beschrieben wird, wie es in der Endzeit, in den letzten Tagen der Christenheit, vor der Entrückung der Gemeinde sein wird. Ich lese nochmals Kapitel 3, Vers 1. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere oder gefährliche Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch und so weiter. Und jetzt heute kommen wir zu Vers 10. Darf ich bitten, Verse 10 bis 17 vorzulesen.
Du aber hast genau erkannt meine Lehre, mein Betragen, meinen Vorsatz, meinen Glauben, meine Langmut, meine Liebe, mein Ausharren, meine Verfolgungen, meine Leiden. Was für Leiden wir widerfahren sind in Antiochien und in Ikonium, in Lystra. Was für Verfolgungen ich ertrug und aus allem hat der Herr mich gerettet. Alle aber auch, die gottselig leben wollen, in Christus Jesus werden verfolgt werden. Böse Menschen aber und Betrüger werden zu schlimmeren fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes Werk, Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt.
Vielen Dank, Jerry. Wir haben letztes Mal gesehen, die Endzeit ist eine gefährliche Zeit. Wir haben 19 Kennzeichen betrachtet, die die Menschen in der Christenheit, in der Endzeit charakterisieren werden, also in dieser Zeit, wo es zu dem großen Abfall vom Glauben kommen sollte. Und das haben wir geschichtlich in dem ehemals christlichen Europa und im christlichen Nordeuropa ganz speziell erlebt seit den 1960er Jahren. Man kann also nicht genügend hoch denken von diesem tiefen Einschnitt, der geistesgeschichtlich in der Geschichte der Christenheit stattgefunden hat mit der 68er Revolution, wo Millionen Jugendliche sich ganz bewusst vom Christentum, von der Bibel, von dem Gott der Bibel verabschiedet haben. Und das war nur ein Anfang und das ist weitergegangen bis heute. Die ganze Genderbewegung, das ist nur die Spitze eines Eisbergs, der aufgebaut wurde über Jahrzehnte hinweg. Dass es also nicht nur den Abfall eben vom christlichen Glauben gegeben hat, sondern sogar den natürlichen Abfall. Also das, was Völker, die mit dem Christentum gar nichts zu tun haben, unerhört finden, weil für sie klar ist, die Ordnung in der Natur, in der Schöpfung ist vorgegeben. Aber gerade in diesen Ländern, die am meisten mit dem Evangelium versorgt worden sind, nicht nur über Jahrhunderte, sondern über Jahrtausende, die haben alles über Bord geworfen. Und das haben wir letztes Mal angeschaut in den Versen 1 bis 9 mit verschiedenen weiteren Punkten, die möchte ich jetzt nicht wiederholen, sonst kann man ja besser den Livestream vom letzten Mal nachhören. Jetzt geht es weiter in Vers 10. Und der Apostel Paulus lobt Timotheus, diesen jungen Mann, zu dem er eine ganz besondere Beziehung hatte. Und er sagt ihm, du aber hast genau erkannt meine Lehre. Die Fußnote der Elberfelder erklärt, Man kann auch übersetzen, du bist genau gefolgt meiner Lehre. Und hier geht es um das Vorbild, das Paulus für Timotheus war. Und Timotheus wird ja in diesem Brief eigentlich vorbereitet auf die Endzeit. Wir haben letztes Mal gesehen, Kapitel 3, Vers 1 sagt, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Die Endzeit wird als zukünftig gesehen. Ist also nicht so, wie manche sagen, ja, seit 2000 Jahren, seit Jesus Christus gekommen ist, ist Endzeit. Das stimmt gar nicht. Paulus sagt hier aus der Todeszelle in Rom im Jahr 66, 67, sagt er, in den letzten Tagen wird es so sein. Nicht in, jetzt ist es so. Und er bereitet Timotheus auf diese Zeit vor. Nun, Timotheus ist damit gewissermaßen der Prototyp der Gläubigen in der Endzeit. Denn auch in den Tagen von Timotheus trat die Endzeit noch nicht ein. Und er sagt auch nicht, in deinen späteren Jahren wird die Endzeit kommen, sondern er sagt, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten sein werden. Er sagt ihm, wie das dann sein wird. Und er gibt Verhaltensanweisungen. Und so ist Timotheus gewissermaßen unser Beispiel. Und er steht gewissermaßen für die Gläubigen der Endzeit. Aber es ist wichtig, dass dieser Brief nicht an eine Gemeinde gerichtet ist. Hier wird ganz persönlich an eine Person ans Herz gelegt, wie das sein wird in der Endzeit und wie man sich da verhalten muss. Und das ist wichtig, es geht um den Einzelnen, es geht nicht um die Masse. Wenn Hunderte und Tausende andere mit uns nicht mitgehen wollen, auf diesem Weg, den Paulus Timotheus zeigt für die letzten Tage, dann ist es einfach wichtig, dass wir diesen Weg gehen. Und darum sagt er ihm, du, er sagt nicht ihr, wie zum Beispiel im ersten Korintherbrief, du aber hast genau erkannt meine Lehre. Das heißt, Timotheus ist genau dieser apostolischen Lehre von Paulus nachgefolgt. Und interessant, das kam gerade im Gebet eingangs, dieser Gedanke, Paulus wird in unserer Zeit von vielen einfach abgetan. Ja, Paulus. Und Paulus hatte so gewisse Ansichten. Nun, um in der Endzeit zu bestehen, ist es ganz wichtig, wie Timotheus zu sein, der nicht nur so ungefähr der Lehre von Paulus gefolgt ist, sondern ganz genau. Du aber hast genau erkannt oder bist genau gefolgt meiner Lehre. Aber nicht nur die Lehre, die wird zwar zuerst genannt, weil das Basis ist für alles. Wenn die Lehre nicht stimmt, dann stimmt auch das Leben nicht. Und wenn die Lehre stimmt, dann kann man das Leben danach korrigieren. Und darum ist es das Erste. Aber wie viele Punkte werden da aufgezählt? Hat das jemand durchgezählt? Neun, sehr gut. Also ich habe ja gerade letztes Mal gesagt, wie wichtig es ist, wenn solche Aufzählungen kommen, dass man die eben einzeln durchgeht. Ich schlage immer vor, dass man den ersten Buchstaben unterstreicht in seiner Bibel. Dann wirkt das sehr durchsichtig, viel durchsichtiger, als wenn man den ganzen Vers unterstreicht. Am Schluss kann man ja die ganze Bibel anstreichen, weil ja alles wichtig ist. Aber so kommt die Struktur heraus. Neun Dinge, nämlich, du hast erkannt meine Lehre, mein Betragen. Also wie Paulus die Lehre eben ausgelebt hat in seinem Leben. Und dann, das Dritte. Das Dritte.
Meinen Vorsatz.
Meinen Vorsatz. Was ist damit gemeint? Mein Vorsatz. Also da geht es darum, dass, ja, jemand wollte auch sagen.
Lebensziel,
ja. Und das muss man sich vorher, bevor die Schwierigkeiten kommen, vornehmen. Ein gutes Beispiel ist Daniel. Daniel kommt auch in eine gefährliche Umwelt. Er wurde deportiert durch Nebuchadnezzar aus Israel. Er wuchs in einem Umfeld auf, wo er mit der Bibel belehrt wurde, und dann kam er als jugendlicher Mensch nach Babylon. Und in Babylon gab es ganz neue Situationen, ganz gefährlich für einen Juden, nämlich er wurde konfrontiert mit dem Problem, er müsste Götzenopferfleisch essen. Also das Wort Gottes ganz klar ablehnt. Man kann keine Gemeinschaft haben mit Götzen. Und dann hat es Daniel so gemacht. Daniel 1, Vers 8, bitte.
Und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht verunreinigen müsse.
Danke. Also Daniel wurde ja gezwungen, an der Uni in Babylon 6 Semester zu studieren. In der Bibel steht 3 Jahre, aber es ist dasselbe. Und danach sollte er in Staatsdienste gestellt werden. Und diese Elitenjungs, das waren ausgewählte, superintelligente, und die mussten auch noch schön sein. Glücklicherweise bei uns an der Uni, da muss man nur gescheit sein, nicht unbedingt schön. Aber dort gescheit und schön. Und die hatten dann eben auch ein Vorrecht, die durften die Tafelkost von Nebukadnezar genießen. Aber das bedeutete, das Fleisch, das man den Göttern Babylons vorgesetzt hatte, übrigens hinter einem Vorhang, mussten die das geistig genießen. Das haben die Babylonier so gelehrt. Nicht wahr? Wenn man nämlich das Fleisch nach dem Göttergenuss gewogen hätte, dann wäre das Gewicht genau gleich gewesen wie vorher. Darum haben sie gesagt, die Götter genießen das geistig. Und da haben wir das Fleisch wieder genommen und hat es auf den Tisch gesetzt, damit alle, die davon essen, mit den Göttern Babylons Gemeinschaft haben. Das gleiche genießen, an der gleichen Freude haben, das ist Gemeinschaft. Und für Daniel war klar, das geht gar nicht. Und da hat er sich im Herzen vorgenommen, ich will mich nicht verunreinigen mit dieser Tafelkost und auch mit diesem Wein, der auch für die Götter vorgesetzt wurde. Und er hätte sich natürlich sagen können, wenn Gott wirklich nicht will, dass ich von diesem Fleisch esse, dann könnte er ja bewirken, dass mein Vorgesetzter mich sagt, Daniel, du bist doch jüdisch. Ja, natürlich. Du isst doch koscher. Ja, koscher. Und dazu keine Götzenopfer. Ja, keine Götzenopfer. Ja, möchtest du nicht etwas anderes haben? Nein, er hat sich vorgenommen, bevor die Situation eintrifft. Und oft kommen wir in Situationen, wo wir plötzlich irgendwie überrumpelt werden. Und so ist es wichtig, dass man gewisse Dinge kann man voraussehen, Situationen, die wir hineinkommen. Und da muss man sich vorher vornehmen. Und wenn das geschieht, dann mache ich so und so. Und dann ist man gefasst in schwierigen Situationen. Ich meine, wenn man gerade mit Vorgesetzten zu tun hat, mit solchen, die sozial höher stehen oder irgendwie Macht über einen haben, sozial, ist es ganz schwierig. Und wenn man sich das vorher vornimmt, ich mache es dann so und so, dann funktioniert es. Und wirklich, wir haben gelesen, er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und dann erst hat Gott gehandelt. Lies du uns noch Vers 9 vor, Jerry.
Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor den Obersten der Hofbeamten. Und der Oberste der Hofbeamten sprach zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte ihr eher sehen, dass eure Angesichter verfallen wären als die der Jünglinge eures Alters, so dass ihr meinen Kopf beim König verwirktet? Und Daniel sprach zu dem Aufseher, denn der Oberste der Hofbeamten über Daniel, Haniel und Misael und Asaria bestellt hatte, versuche es doch mit deinem Knecht 10 Tage und man gebe uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken. Und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der Jünglinge die die Tafelkost des Königs essen, vor dir geprüft werden.
Danke, und so weiter. Also, wir sehen, Daniel hat sich vorgenommen, das war sein Vorsatz. Da werde ich nicht mitmachen. Und dann geht er auf seine Initiative zu dem Obersten der Hofbeamten und sagt, ich möchte gerne da eine Ausnahmeregelung haben. Und Gott bewirkt, dass Daniel Gnade und Barmherzigkeit bekommt von ihm. Das heißt, dass er ihm günstig gesonnen war. Gnädig sein bedeutet günstig, positiv, entgegenkommend gesinnt sein. Aber der Oberst hat auch ein Problem. Der weiß, wenn diese Elite-Jungs nur noch gescheit sind, aber nicht mehr schön, dann krieg ich eben einen kürzeren Körper, einen Kopf weniger. Und interessant ist übrigens hier, Schönheit wurde nicht gleichgesetzt mit Anorexie ähnlich. Anorexie ist Magersucht. Ja, es gibt viele Mädchen und junge Frauen in unserer Gesellschaft, die haben ein Problem mit dem Gedanken, was ist schön. Und sie meinen, je magerer, je dünner, desto schöner. Und dann wird das so verstiegen im Kopf, dass sie sich im Spiegel anschauen können und die finden sich immer noch dick. Obwohl andere merken, da sieht man Knochen, die man so deutlich nicht sehen sollte. Da geschieht etwas im Kopf und die Wahrnehmung wird verbogen. Ja, aber die haben das so objektiv beurteilt. Nein, es braucht eben ein gewisses Maß an Fleisch und Fülle im Gesicht. Und das war gewährleistet durch dieses Fleisch, durch diese Proteine. Und das gibt auch den nötigen Muskelaufbau. Also sagt er, das geht eigentlich nicht. Und dann macht Daniel eben nicht Punkt und sagt, ja so, dann geht's halt nicht, ist ein bisschen zu schwierig. Nein, dann sagt er, dann machen wir doch ein Experiment. Also er hat einen Vorsatz genommen und dieser Vorsatz gibt ihm Ideen. Und diese Ideen entwickelt er und sagt, wir können ein Experiment machen. Und zwar wie in der Wissenschaft, 10 Tage. Wir essen nur Gemüse und dann haben wir die andere Gruppe, die Fleischgruppe. Und dann kann man uns nach 10 Tagen vergleichen, machen wir so den empirischen Test. Und das war natürlich sehr gewagt, denn mit Gemüse kommt man nicht so schnell an gegen die Wirkung von Fleischprotein. Da muss man also ziemlich viel Gemüse essen. Und Jungs. Es waren Jungs, das waren keine Mädchen. Die hätten so viel Salat gegessen, dass natürlich, da wäre die Post abgegangen. Aber das waren Jungs. Und er wusste, jetzt müssen wir, was das Zeugs hergibt, Gemüse essen. Und wirklich nach 10 Tagen waren sie mit dem Gemüseexperiment überlegen gegenüber denen, die Fleisch gegessen haben. Und dann sagt der Vorgesetzte, okay, fahren wir so weiter. Gott hat dann gewirkt. Also nicht Gott hat zuerst gewirkt und dann hat Daniel gesagt, oh, super, ich nehme nichts von dem Fleisch. Sondern hat sich vorgenommen, das mache ich nicht. Und dann hat Gott gehandelt, dass der Vorgesetzte ihm positiv gesinnt war. Und dann war es ja ein Untervorgesetzter von dem Ersten, der dann das Experiment durchgeführt hat und darauf eingestiegen ist. Aber es braucht den Vorsatz. Und wir sehen im Leben von Paulus, sein Vorsatz war, mein Leben gehört 100% dem Herrn. Und sein ganzes Leben war völlige Hingabe an den Herrn. Und in 2. Korinther 11 beschreibt er eine ganze Auflistung, was er alles so erlebt hat und welche Leiden und Nöte und Kämpfe er durchgemacht hat, körperlich, seelisch, geistig. Das ist unglaublich, diese Liste. Und er hätte das nie verraten, wenn die Korinther ihn nicht frech herausgefordert hätten und ihn total in Frage gestellt hätten als Person und als Apostel. Und dann war er gezwungen, eben zu argumentieren und hat Dinge erzählt, die er sonst nie erzählt hätte. Aber glücklicherweise, so haben wir das in der Bibel. Das musste so sein. Und da sehen wir eine völlige Hingabe. Diese Tage war ich da am Tisch mit Studenten von der Bibelschule und dann sagt mir ein junger Mann, hätten Sie irgendetwas, was Sie so uns als ganz wichtiges Anliegen mitgeben möchten fürs Leben? Was soll man sagen? Dann habe ich gesagt, das Wichtigste ist, dass man sich vornimmt, sein Leben vollständig für den Herrn und für seine Sache einzusetzen. Die totale Hingabe. Das macht's aus. Und er war zufrieden. Also, das ist Punkt 3, Vorsatz. Dann sagt er, meinen Glauben. Und das meint eben, wie Paulus das Glaubensgut der Bibel auch ganz persönlich im Herzen geglaubt und im Vertrauen in seinem Herzen getragen hat. Und das konnte Timotheus alles sehen bei Paulus. Und es gab ja eine besondere Freundschaft zwischen diesen beiden. Es war eine Freundschaft zwischen Generationen, weil Timotheus durch Paulus zum Glauben gekommen war. Darum nennt er ihn ja am Anfang des Briefes mein Kind. Natürlich kann man sagen, er ist nicht nur durch Paulus zum Glauben gekommen. Ich meine, was hat seine Großmutter geleistet? Und seine Mutter, ja, das wird auch in 2. Timotheus 1 wird das ja auch vorgestellt, diese Großmutter Lois und die Eunike, 1 Vers 5. Die haben auch ihren ganz wichtigen Teil beigetragen, aber schließlich, als Paulus eben in das Gebiet von Derbe und Lystra kam auf seine erste Missionsreise, da kam dann dieser junge Timotheus, vorbereitet durch andere, kam er zum Glauben. Und darum sagt Paulus, du bist mein Kind. Und da hat er so eine besondere Beziehung zu ihm und er hat ihm also nicht nur die Lehre vermittelt, sondern eben auch sein Leben, sein Betragen, sein Vorsatz, sein Glaube und dann weiter. Nächster Punkt. Meine Langmut. Also hat auch gesehen, wie Paulus durch schwierige Leute strapaziert wurde. Nicht wahr? Wir haben ja gesehen, wie der Apostel Paulus erklärt in Kapitel 2, Vers 24, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist. Also diese Geduld mit Menschen, die einfach widersprechen, und wenn man etwas erklärt, nochmals widersprechen, duldsam und trotzdem erklären, was sagt das Wort dazu? Er sagt, lehrfähig muss er sein, nicht nur milde, sondern auch lehrfähig, duldsam, sanftmütig. Nun, das hat Timotheus auch bei Paulus gesehen. Und dann sagt Paulus, meine Verfolgungen. Das hat Timotheus auch mit erlebt. Wir kommen noch darauf zurück. Sehr konkret hat das gesehen, wie Paulus also durch seinen Dienst sich in Gefahr gebracht hat. Und dann meine Leiden, wie Paulus wirklich, wirklich Schmerzen durchmachen musste, weil er dem Herrn gedient hat. Und da sagt er dann auch, was für Leiden mir widerfahren sind in Antiochien, in Ikonium, in Lystra. Nun, das waren Erlebnisse auf der ersten Missionsreise. Die geht ja los in Apostelgeschichte 13. Und schließlich auf dieser ersten Reise kommt Paulus eben nach Antiochien, Apostelgeschichte 13. Und das ging sehr gut am Anfang. Er hat dort in der Synagoge gepredigt, in Antiochia, in Pisidien, heutige Türkei. Und das war eine Sensation, das Interesse, das da war. Am nächsten Sabbat ist die ganze Stadt in Bewegung gekommen. Die wollten alle hören, was dieser Paulus da erzählt. Und das hat auch Eifersucht ausgelöst. Und aus dieser Eifersucht kam dann Verfolgung, sodass Paulus und Barnabas eben unter Gewaltbedrohung mussten die aus Antiochia fliehen. Und da gingen sie nach Lystra. Da sind wir in Apostelgeschichte 14. Das Gebiet von Lystra und Derbe. Und auch da, das war grandios, was das ausgelöst hat, diese Predigt und dieser Dienst von Paulus und Barnabas. Aber dann gab es dort auch plötzlich einen Umschwung. Kann man alles nachlesen, wie das genau war. Und Paulus wurde gesteinigt. Und das ist ziemlich schmerzhaft. Also ich bin froh, dass diese Male, wo man das bei mir versucht hat, dass die Steine doch ein bisschen noch Abstand hatten. Einmal habe ich das erlebt auf dem Ofel. Ich habe da die Ausgrabungen erklärt beim Eingangsbereich des einstigen jüdischen Tempels. Und dann wurden wir angegriffen oben vom Tempelplatz. Das war gerade ein islamisches Fest. Und da kam also ein Stein runter, so groß, mit scharfer Kante. Und der war etwa 2 Meter neben mir am Boden. Und hätte mich getroffen, das wäre das aus gewesen. Und einer aus der Gruppe hat den dann noch als Andenken mit nach Hause genommen. Und später, als ich mal einen Vortrag in Deutschland gehalten habe, kommt der, magst du dich erinnern? Oh ja. Und einmal mit meiner Frau bin ich am Damaskustor vorbeigefahren. Das ist ja da im arabischen Quartier. Und ich wusste, man hat mich gewarnt, ich soll das Auto ja nicht dort parkieren, denn dann würden die Scheiben eingeschlagen werden. Aber ich dachte ja, einfach durchfahren geht ja. In der Kolonne. Der Verkehr lief. Und dann, pum, ein Stein. Und der hat genau den Gummi zwischen Karosserie und Scheibe getroffen. Also ein bisschen höher, dann hätte ich den am Kopf gehabt. Und hat wirklich geknallt. Dann wurde ich ziemlich nervös. Nervöser als meine Frau, die bleibt cool. Auch in sehr unangenehmen Situationen. Und ich versuche immer noch herauszufinden, wie sie das macht. Das war auch früher bei der Erziehung von den Kindern. Es gab schon manchmal schon Situationen, die waren ein bisschen heiß. Und vor allem mit einem Kind. Und sie blieb immer ruhig. Und ich habe jetzt eine gute Erklärung. Ich bin noch sensibler als sie. Und das ist eben eine Folge von Sensibilität, dass man dann nervös wird. Aber jedenfalls, ich wurde sehr nervös, aber fuhr dann weiter. Drück konnte ich ja nicht. Weiter ins arabische Quartier und wir haben uns dann schließlich auf den Skopusberg, wo die jüdische medizinische Fakultät ist, gerettet. Und dann konnte ich dann runterfahren. Aber das sind wirklich nicht sehr angenehme Momente. Die haben, also der Angreifer hat wahrscheinlich gedacht, ich sei ein Siedler. Ja, so der Blick da auf den Kopf und was da um die Backen herum ist. Aber das hat gereicht. Und einmal, das war weniger schlimm, das war noch vor vielen, vielen Jahren, als die Davidstadt und der Siloateich, das war noch nicht richtig zugänglich für den Tourismus. Und das heißt, es war eben immer noch ziemlich gefährlich. Und wir sind ganz alleine da, die Straße runtergegangen Richtung Siloateich, niemand da und dann plötzlich kamen Steine über die Mauer. Und wir haben so gekleidet mit einem Kleid und dann gilt sie sofort als ultraorthodox. Gut, das war auch nicht sehr angenehm, aber es waren kleine Steine. Ja, aber da kann man ein bisschen nachfühlen, wie es gewesen wäre, wenn man das erlebt, was Paulus erlebt hat. Und da schlagen wir auf, Apostelgeschichte 14. Und zwar, Jerry, liest du Vers 19.
Es kamen aber aus Antiochien und Ikonien Juden an. Und nachdem sie die Volksmenge überredet und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein und am folgenden Tag zog er mit Barnabas aus nach Derbe. Und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und nach Ikonium und nach Antiochien zurück und befestigten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und dass sie durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen.
Danke. Also, ist ja unglaublich. Der wird also gesteinigt, dann wird er geschleift. Das ist auch ziemlich unangenehm. Und dann waren sie in der Meinung, der Mann ist tot. Und dann kommen die Gläubigen, stehen da um ihn herum, er am Boden. Und dann heißt es, da stand er auf, ging in die Stadt hinein. Unglaublich. Ja, und dann ist er nicht fertig. Und am folgenden Tag zog er mit Barnabas aus nach Derbe. Und verkündigt der Stadt dort das Evangelium und viele kommen zum Glauben. Das ist unglaublich. Aber es zeigt ein bisschen etwas von der Kondition. Und jetzt versteht man auch ein bisschen, was darin steckt, wenn Paulus in Galater 1 sagt, dass Gott ihn schon von Mutterleib an abgesondert hat und für seinen Dienst vorbereitet hat. Und erst viele, viele Jahre später, nach seiner Kindheit, nach seiner Jugendzeit, kam er dann schließlich zum Glauben. Aber das ist wichtig, dass wir daran denken, dass der Herr uns Gläubige nicht erst führt seit der Bekehrung. Nein, er hat uns von Ewigkeit her gesehen und geliebt. Und von Mutterleib an abgesondert. Das heißt also auch die ganze Sache, welche Gene er uns gegeben hat und in welchem Umfeld die aktiviert wurden. Also der ganze Weg der Erziehung und so weiter, das hat der Herr alles in der Hand. Und formt und plant das für jeden Einzelnen im Blick auf das, was Gott aus ihm machen möchte, später. Und dass Paulus diese Kondition entwickelt hat, das hängt natürlich zusammen mit dem ganzen Weg von Kleinkind an. Aber damit er diese Dinge aushalten kann. Und glücklicherweise nicht jeder von uns muss gesteinigt werden, aber man darf wissen, so wie der Herr das geführt hat, von der ersten Kindheit an, das war alles schon in seiner Hand. Und er hatte bereits einen Plan, um uns zu formen für den Dienst, den er jedem Einzelnen im Speziellen gibt. Und da sieht man das eigene Leben ganz anders. Und da sieht man auch immer mehr im Rückblick den roten Faden, wie der Herr führt, wie der Herr formt und vorbereitet, und eben durch Leiden hindurchgehen lässt, die dann wieder helfen, um später fähig zu sein, das und das für den Herrn zu tun. Und ist es nicht wunderbar, nach dieser Steinigung und diesem Weitermachen beschließt Paulus, dass er wieder zurückgeht und die Gemeinden, die entstanden sind auf der ersten Missionsreise, Apostelgeschichte 13, ab Apostelgeschichte 13, 14, nochmals zu unterstützen. Und wir haben gelesen in Vers 22, er befestigte die Seele, also auch Barnabas, drum in der Mehrzahl, und befestigten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Das ist also normal, wenn wir als Gläubige Schwierigkeiten erleben und Not und Dinge, wo wir traurig werden und Dinge, wo wir das Gefühl haben, jetzt sind wir an der Grenze. Jetzt mag ich nicht mehr, aber das gehört dazu. Der Herr hat einen Weg und er führt ins Reich Gottes und er führt in die Herrlichkeit. Aber eben, Paulus kann Timotheus sagen, aus der Todeszelle, du weißt, wie das war, meine Leiden, meine Verfolgung. Du weißt, was das war in Antiochia, in Ikonium, in Lystra. Und dann sagt er dazu, und aus allen hat der Herr mich gerettet. Wenn man in der Situation ist, sieht man das noch nicht. Ja, da sieht man die Rettung noch nicht. Aber jetzt aus der Todeszelle, rückschauend, kann Paulus sagen, schau mal, so. Aber schlussendlich gilt, der Herr hat mich aus allem gerettet. Ich weiß noch mal, das war im Gymnasium, da hatte ich so eine schiefe Note. eingefahren. Und ein Kollege sagt mir dann, ja, eben du mit deinem Glauben. Ja, und jetzt sowas. Im Moment war das natürlich schon sehr, sehr, sehr unangenehm. Das weiß jeder, der auch Prüfungen, und gerade wichtige Prüfungen, wirklich verpatzt hat. Das sind Momente, da ist man nicht besonders glücklich. Aber wenn ich diesen Kollegen nochmals antreffen würde, nach Jahrzehnten, würde ich sagen, und jetzt? Was hat das ausgemacht? Das hat auf dem ganzen Lebensweg überhaupt keinen Einfluss gehabt. Das ist völlig egal gewesen. Ich hätte einfach ganz locker vom Hocker sagen können, okay, das ist nur eine Zahl. Ja, es war nur eine Zahl. Aber eben im Rückblick kann man dann schauen, und der Herr hat mich aus allen Bedrängnissen im Leben gerettet. Und dann sagt er als allgemeiner Grundsatz, lies nochmals Vers 12, Jerry.
Alle aber auch, die gottselig leben wollen, in Christus Jesus, werden verfolgt werden.
Siehst du, Timotheus, das ist nicht nur ein Vorrecht, das ich habe als Apostel. Also, ich habe jetzt das ein bisschen ironisch gesagt, mit Vorrecht, ja. Nein, das ist eine Sache, die betrifft alle Gläubigen. Aber er sagt hier nicht alle Gläubigen, sondern er sagt alle, die gottselig leben wollen. Gottselig. Das ist ein Wort, das findet man nicht in der NZZ und auch nicht in noch schlechteren Zeitungen. Aber es ist dann vorbei. Aber es ist ein deutsches Wort. Und in der Bibel kommt das eben an so vielen Stellen vor. Und es ist ein wunderbares Wort. In anderen Übersetzungen hat man das übersetzt mit fromm. Aber die Leute wissen auch nicht mehr, was fromm ist. Die wissen nur noch, was frömmlerisch ist. Aber was fromm ist, das ist kaum bekannt. Nun, fromm bedeutet ein Leben der Hingabe und der Liebe zu Gott und zu seinem Wort. Ein Ernstnehmen des Wortes Gottes. Das Bemühen, dieses Wort Gottes auch umzusetzen. Und es bedeutet auch, dass man mit Gott in einer ganz persönlichen Herzensbeziehung den Weg vorangeht. Und gottselig drückt das eben noch besser aus. Und zwar, wenn wir daran denken, was bedeutet dieses ebenfalls sehr alte Wort, trübselig. Trübselig ist es dann, wenn das Leben voller trüber Gedanken ist. Und es gibt Leute, die sind redselig. Das sind Leute, die reden die ganze Zeit, die schwatzen die ganze Zeit und es ist ihnen unangenehm, wenn sie mal ein bisschen schweigen müssen. Das ist Redseligkeit. Aber dann gibt es auch Leutseligkeit. Und das sind Leute, die, oder Menschen, die können nicht ohne Leute sein. Die müssen immer Kontakte haben. Und wenn sie alleine sind, das ist für sie schmerzhaft, unangenehm. Aber man kann das übrigens auch lernen. Dass es eben auch schön ist, wenn man sich wieder zurückzieht und dann wieder Kontakte hat. Aber eben, Leute, die leutselig sind, die brauchen immer Leute um sich herum. Und jetzt Gottseligkeit. Das ist ein Leben, das erfüllt ist von Gott. Wo man alles im Leben mit Gott in Beziehung bringt. Und, soll ich das jetzt sagen? Ist immer schwierig, wenn man etwas Persönliches sagt. Und früher habe ich ja das extra vermieden. Als ich so 30 war, 35, da habe ich Predigten gehalten, aber die Leute wussten nichts über mich. Oder fast nichts. Weil ich fand, warum soll ich von mir erzählen? Ich will das Wort erklären. Und je älter man wird, dann, also bei mir war das so, dann überwindet man das und denkt, ja, für gewisse Dinge kann man schon erzählen. Ohne sich jetzt damit wichtig zu machen. Und wirklich, jemand hat mir mal gesagt, also mit dir kann man über jedes Thema sprechen und dann kommst du immer auf die Bibel. Okay, ist doch gut. Ja, ein Leben als Gläubiger bedeutet, dass alles in Beziehung gesetzt wird zum Herrn, zu seinem Wort, zu unserem Glauben. Da gibt es nicht Sonntag, das ist das Glaubensleben, und dann Montag bis Samstag, das ist das säkulare Leben. Auch Bach hat nie einen Unterschied gemacht zwischen weltlicher, säkularer Musik und geistlicher Musik. Für ihn waren auch die Violinkonzerte, zum Beispiel das wunderbare E-Dur-Violinkonzert oder das A-Moll-Violinkonzert, das war für ihn geistliche Musik. Auch wenn kein Text da war. Das war nicht säkular, sondern das hat er bewusst komponiert zur Ehre Gottes. Also alles mit dem Herrn in Beziehung bringen. Und ich habe das gelernt von einem Mann, der mir so ein Vorbild war wie Paulus für Timotheus. Der hieß Paul Kine. Und bei ihm zu Hause war ich immer wieder. Und dann habe ich mich natürlich überall umgeschaut. Ja, in der Wohnung lernt man jemanden kennen. Zeig mir deine Bibliothek und ich sage dir, wer du bist. Aber man könnte auch manchen Frauen sagen, zeig mir deine Küche und ich weiß, wer du bist. Ja? Und ja, bei manchen Frauen stehen doch einige Bibelverse in der Küche, mit denen sie sich während der Arbeit in der Küche beschäftigen. Und er hatte so einen Waschtrog im Gangbereich der Wohnung und dort stand, wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Da habe ich gelernt, wenn er sich am Morgen wusch, sein Körper wusch, dann hat er daran gedacht, dieser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und dann ist Körperpflege etwas ganz anderes. Da wird Körperpflege plötzlich etwas, das mit Gottseligkeit zu tun hat. Und so kann man eben alles mit dem Herrn in Beziehung bringen. Oder wenn man isst, kann man denken, Jeremia 15, Vers 16, deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen und sie waren mir zur Wonne und Freude meines Herzens. Ja, dann isst man auch ganz anders, wenn man solche Vergleiche in Gedanken macht. Und das ist gottselig leben. Aber das ist gar nicht so einfach. Das muss man trainieren. Und darum haben wir damals, als wir den ersten Timotheus durchgenommen haben, doch Folgendes genau angeschaut. Ich wiederhole das. 1. Timotheus 4, Vers 7. Am Schluss liest du dort, Jerry, über dich.
Übe dich aber zur Gottseligkeit. Denn die leiblichen Übungen ist zu wenigen nützlich, die Gottseligkeit aber zu allen Dingen nützlich, da sie die Verheißung des Lebens hat, des Jetzigen und des Zukünftigen.
Ja, also, übe dich ist auf Griechisch gymnazomai. Das hängt zusammen mit Gymnastik. Also übe dich, das heißt, mach Gymnastikübungen hin zur Gottseligkeit. Und das zeigt also, das ist etwas, was man eben repetitiv von Tag zu Tag lernt. Gymnastik macht man nicht einmal und dann sind die Muskeln ausgebildet, wie sie sein sollen. Sondern das ist etwas Repetitives, nicht wahr? Und so muss das auch gemacht werden. Paulus sagt, die leibliche Übung, also die leibliche Gymnastik, ist zu wenigem Nütze. Er sagt nicht, sie ist unnütz. Aber übrigens, er sagt nicht, die Yoga-Übung ist zu wenig Nütze. Yoga-Übungen sind nicht das gleiche wie Gymnastik. Ein ganz wichtiger Unterschied, aber es gibt noch tausend andere Unterschiede. Aber ein Unterschied, bei Yoga geht man in die Schmerzstellung hinein und verharrt darin. Bei der Gymnastik gehen wir bis zur Schmerzgrenze und dann wieder zurück. Ja, und das ist auch gar nicht gesund, dieses Verharren in der Schmerzgrenze. Nur einfach, um zu zeigen, das ist gar nicht das Gleiche. Und es geht hier um Gymnastik. Aber er sagt, die Gymnastik ist zu wenigem Nütze. Das ist aber relativ zu sehen, im Gegensatz zur Gottseligkeit, die ist nämlich nützlich für dieses Leben, so wie Gymnastik einen Nutzen hat für dieses Leben, aber auch für das Zukünftige, sagt er, für die Ewigkeit. Und darum, wenn wir uns diese Gottseligkeit eben aneignen und uns überlegen, wo können wir den Herrn mit unserem Alltag konkret in Verbindung bringen, ja, das ist eine wunderbare Sache. Aber das muss man lernen und man kann darin Fortschritte machen. Und hier in 2. Timotheus 3, ich gehe zurück zu Vers 12, da sagt Paulus nicht, alle aber, die gottselig leben in Christus Jesus, werden verfolgt werden. sondern er sagt alle, die gottselig leben wollen. Das ist nicht das Gleiche. Und so ist es auch in unserem Glaubensleben. Der Herr sieht die Wünsche, die wir haben, um geistlich zu wachsen, die aber noch nicht so umgesetzt sind, wo Baustellen sind. Aber das ist für ihn bereits wertvoll. Die Baustellen sind für ihn auch wichtig. Und es ist ja so, dass wenn wir einmal im Himmel vor dem Richterstuhl Christi erscheinen werden und unser ganzes Leben wird durchleuchtet, um mit dem Herrn in völlige Übereinstimmung gebracht zu werden für die Ewigkeit, da lesen wir in 1. Korinther 4, können wir das kurz aufschlagen, da geht es darum, die Korinther wollten die Herzensmotive von Paulus beurteilen und er sagt, das könnt ihr gar nicht. Und übrigens, ich bin zuweilen mir selber auch gar nicht ganz bewusst, was meine tiefsten Motive sind. Und in 1. Korinther 5 sagt er, was die Gemeinde beurteilen muss, das sind die Taten. Dort muss die Gemeinde handeln, wenn es um böse Taten geht. Aber er sagt dann im Blick auf die Gedanken, liest du, Jerry, 1. Korinther 4, Vers 4, nachdem er gesagt hat, ich möchte mich nicht von Menschen beurteilen lassen, in meinen Gedanken. Vers 4.
Denn ich bin mir selbst nicht bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So urteilt nicht irgendetwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Überlegungen des Herzens offenbaren wird.
Das ist ja schrecklich, nicht wahr? Also, er sagt ja, der Herr allein kann mich wirklich beurteilen. Der weiß, was im tiefsten meines Herzens, meiner Person ist. Und dann sagt er den Korinthern, also urteilt nicht vor der Zeit. Bis der Herr kommt, dann wird es von ihm beurteilt werden. Er wird das Verborgene, das im Dunkeln ist, wieder ans Licht bringen und die Überlegungen der Herzen, also das, was wir uns in unserer Gedankenwelt abgegangen ist, das wird er offenbaren. Und da habe ich gesagt, das ist ja schrecklich. Aber lies mal weiter, das ist gar nicht schrecklich. Das war nur Theater, was ich gemacht habe. Und ja, damit man den Punkt schnallt.
Und bitte? Dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott.
Wow. Der Herr sieht eben alle unsere Gedanken, Wünsche, die in seinen Augen gut sind. Und wenn wir den Wunsch haben, ich möchte mich irgendwie noch mehr dem Herrn hingeben, eigentlich möchte ich ihn noch mehr lieben, als ich ihn liebe. Das sieht er. Und das wird alles vor dem Richterstuhl ans Licht gebracht werden. Und jeder wird dafür Lob bekommen. Das ist doch wunderbar. Und er sieht auch, wenn wir gottselig leben wollen, das hat für den Herrn bereits Wert. Und darum sagt Paulus, und die gehören auch zu denen, die verfolgt werden. Weil Satan hasst alle Menschen. Und am liebsten möchte er sie alle umbringen. Darum nennt der Herr Jesus den Satan in Johannes 8 der Menschenmörder von Anfang. Und darum wird er auch beschrieben in Offenbarung 12 als der feuerrote Drache. Und das Wort feuerrot wird in der Offenbarung gebraucht auch für die Farbe des Blutes. Das ist eigentlich eben der blutrote Drache, der eben charakterisiert ist von all dem Blut, das auf dieser Erde vergossen worden ist, von den Tagen Kains bis zum Ukraine-Krieg und in der ganzen Welt. Und am liebsten würde der Teufel alle umbringen. Aber die er am meisten hasst, das sind die Gläubigen. Und unter den Gläubigen, die er am meisten hasst und angreifen möchte, wenn denn Gott wirklich erlaubt, wie im Buch Hiob, bis dahin darfst du gehen, aber nicht weiter, dann hasst er ganz besonders die gottselig leben wollen in Christus Jesus. Und darum muss man nicht überrascht sein über alle Angriffe im Leben. Und Paulus sagt, ich habe so für den Herrn gelitten, gerade weil ich ganz für ihn leben wollte, und das ist mit allen so. Und dann gehen wir weiter zu Vers 13. Liest du nochmals?
Böse Menschen aber und Betrüger werden zu schlimmeren fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Du aber.
Ja, das reicht mal. Hier wird klar gemacht, dass es in der Endzeit eine Entwicklung gibt vom Schlimmen zum Schlimmeren. Böse Menschen aber und Betrüger werden zu Schlimmeren fortschreiten. Und zwar indem sie verführen und verführt werden. Man staunt manchmal, wie unglaublich viele Irrlehren über das Internet verbreitet werden. Und ich staune heute, ich meine, in 50 Jahren Glaubensleben, da wird man schon mit einigen Irrlehren konfrontiert. Aber ich mag mich erinnern, noch so vor Jahrzehnten, da wurde ich konfrontiert mit jemandem, der leugnete die Gottheit des Heiligen Geistes. Aber eigentlich war das ein Exot. So eine strange, so quere Idee, die so der direkten Aussage der Schrift widerspricht, verbreitet. Und heute, die sprießen aus dem Boden wie Pilze nach dem Regen. Und das ganze Internet ist voll. Und das ist nur ein Beispiel. Und alle Variationen und alle Arten von Irrlehren. Und es sind so viele Leute, die am Internet vergiftet werden. Und manche suchen interessante Sachen. Und dann finden sie eben wirklich Gift, das sie verführt und im Glauben schädigt. Also, es ist wirklich so, Endzeit ist eine Zeit, die charakterisiert ist durch die totale Verführung. Das gehört zu den letzten Tagen. Und darum müssen wir uns nicht wundern, dass es so ist. Das musste so kommen. Das macht ein bisschen ruhiger. Sonst könnte man manchmal denken, das ist ja furchtbar und ja, eben, man könnte sich da so ereifern. Ja, und wir können einfach sagen, ja, der Herr hat es vorausgesagt, es muss so sein. Und dann wird hier nicht nur gesagt, böse Menschen verführen, sondern sie werden selber auch verführt. Und das ist interessant. Man kann ja manchmal so Advokat spielen und immer noch das Positive sehen, auch bei den schlechtesten Sachen. Und da kann man doch bei jemandem sagen, ja, aber dieser Mensch ist verführt. Der wurde halt so mit falschen Lehren reingelegt. Aber hier sagt der Apostel, böse Menschen, sie verführen und werden selber verführt. Das heißt also auch, wenn man verführt ist, ist das auch Ausdruck der Bosheit. Weil Gott nicht Menschen einfach in den Irrtum fallen lässt, sondern es hängt eben oft damit zusammen, wenn man einfach nicht will, die Wahrheit, dann lässt Gott einen in den Irrtum fallen. Aber das ist natürlich nicht aller Tage Abend. Wir haben ja gelesen gerade vorhin in 2. Timotheus 2, Vers 24, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern lehrfähig sein, duldsam. Und dann geht es weiter in Vers 25, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels. Natürlich, auch Verführte, die aber nicht einfach unschuldig sind, das will ich sagen. Man kann nicht sagen, Verführte sind einfach per se, also grundsätzlich für sich, unschuldig. Nein, da ist auch Schuld vorhanden. Natürlich ist sie anders als solche, die ganz bewusst verführen. Das gibt es auch. Menschen, die ganz genau wissen, das, was ich jetzt erzähle, ist falsch. Es ist Unfug und trotzdem machen sie es. Wo haben wir ein Beispiel in der Bibel? Bewusstes Verführen. Ja, da müssen wir es aufschlagen. Epheser 4. Da geht es darum, dass die Gläubigen durch die gesunde Belehrung sollen sie gefestigt werden und reif werden im Glauben, damit sie eben nicht mehr so sind, wie Vers 14 sagt. Epheser 4, 14. Jerry?
Damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die durch die Betrügerei der Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenen Irrtum, sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe, lasst uns in allem Herrn wachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus.
Ja, danke. Sieht man das? Eben, jeder Wind der Lehre, der kommt durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Es gibt wirklich Verführung, die ist listig, also schlau und hinterlistig ist die ausgedacht, um die Menschen reinzulegen. Ein Beispiel. Da kommt einer an die Tür. Na, einer. Das sind immer zwei. Die hatten wir ja letztes Mal, nicht wahr? Da habe ich ja erzählt, da hat es geläutet an der Tür, da waren zwei draußen und die Familie hatte eben gerade 2 Timotheus 3 gelesen vorher und dann hat der Vater gesagt, oh, von Ihnen haben wir gerade gelesen. Ja, 2 Timotheus 3, Vers 6, denn aus diesen sind, die sich in die Häuser schleichen und Weiblein gefangen nehmen, die mit Sünden beladen von mancherlei Begierden getrieben werden. Die alle Zeit lernen, zum Beispiel mit Wachtum und Erwachet, die Zeitschriften der Zeugen Jehovas, und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Also, die schleichen sich so in die Häuser und möglichst dann, wenn der Mann auf der Arbeit ist. Und dann machen sie sich an die Hausfrauen heran. Und so kommt die Lehre der Zeugen Jehovas in die Häuser und dann versucht die Frau, den Mann zu interessieren. Das ist ganz, ganz interessant und die nehmen die Bibel so ernst und das ist ganz anders als bei uns in der Kirche. Okay, aber eben es ist Verführung. Und nun ein Beispiel. Dann sagen die an der Türe, ja, es gibt kein Weiterleben mehr nach dem Tod. Doch, natürlich, die Seele lebt weiter. Nein, die Bibel sagt, die Seele lebt nach dem Tod nicht weiter. Schauen Sie, wenn es in der Bibel stehen würde, dass es nicht so ist, würden Sie es glauben? Nein, ich weiß, in der Bibel steht, dass die Seele ewig lebt. Aber wenn es in der Bibel stehen würde, würden Sie es glauben? Ja, natürlich, wenn es in der Bibel stehen würde. Aber steht eben nicht. Hesekiel 18. Okay, wir schlagen Hesekiel 18 auf. Und da steht in Vers 20, die Seele, die sündigt, die soll sterben. Sehen Sie? Wir Zeugen Jehovas haben recht. Die Seele stirbt. Da steht es in der Bibel. Oh, tatsächlich. Ach so, dann stimmt wahrscheinlich das andere, das, was Sie erzählen, dass Jesus Christus nicht Gott ist, wahrscheinlich auch. Ja, da steht's. Was ist das Hinterlistige? Die erklären natürlich nicht, das hebräische Wort Nefesh, hier mit Seele übersetzt, hat ganz unterschiedliche Bedeutungen. Das kann bedeuten Hauch, dann das Ich, es kann bedeuten Hals, komisch, ja? Ja, es bedeutet Hals. Und es bedeutet eben Seele und es bedeutet auch Person. Nicht wahr? Wir reden ja auch im älteren Deutsch noch von einem 3000-Seelendorf. Das meint nicht, dass da 3000 so geistige Wesen da herumschwimmen, schwirren im Dorf. So ist ein bisschen neblig, ja, luftig. Nein, das sind 3000 Personen. 3000 Seelen sind 3000 Personen. Und die Bibel braucht das eben auch im Sinn von das Ich. Also, wenn David sagt im Psalm 103 am Anfang, lobe den Herrn meine Seele und all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Der bedeutet dort Seele, das Ich. Lobe den Herrn, meine Seele, das heißt, ich soll den Herrn loben. Die Seele des Menschen im Kontrast zum Körper ist das Ich, die Persönlichkeit des Menschen. Aber hier in Hesekiel 18 geht es darum, dass der Mensch, der das Wort Gottes, das Gesetz bricht, der hat den Tod verdient. Und es geht um den körperlichen Tod hier. Also es geht nicht, dass die Seele, das Ich, aufhört zu existieren, sondern die Person stirbt. Nicht wahr? Adam, als Gott ihm den Lebenshauch eingeatmet hat, heißt es, und Adam wurde eine lebendige Seele. Ja, aber mit seinem Körper. Eine wirklich existierende Person. Und in diesem Sinn heißt das, die Seele, also die Person, die sündigt, die muss den Tod erleiden. Aber das ist der körperliche Tod gemeint. Ja, und so haben die sich das überlegt, ja, Seele, und dann können wir das so sagen. Und aber wir müssen natürlich nicht erklären, dass das Wort Nefesh noch viele andere Bedeutungen hat, nicht wahr? Es heißt zum Beispiel auch einfach Leben. Die Seele ist im Blut, 3. Mose 17. Das bedeutet, das Blut ist der Inbegriff von Leben. Wenn man mein Blut entfernt aus meinem Körper, dann bin ich tot. Das Blut ist der Inbegriff des Lebens. Und darum heißt es eben, Nefesh ist im Blut. Das Leben ist im Blut. Und es heißt auch nicht, das Ich ist im Blut. Also wenn ich Blut spende oder Blut spenden würde, dann gebe ich nicht ein Teil von meinem Ich ab. Ja, und so können ihr Lehren eben so listig ersonnen sein. Übrigens, warum kann das noch Hals heißen? In den Psalmen geht es um die Geschichte von Josef, die repetiert wird. Und dann heißt es, dass seine Füße kamen in den Stock und sein Hals in das Eisen. Im Gefängnis in Ägypten wurde er nicht nur ins Gefängnis getan, sondern die Füße wurden in den Stock gepresst und sein Hals kam eben ins Halseisen. Aber da ist das Wort Nefesh. Und das kommt eben von Nafash, Hauchen. Nafash, Nafash, Nafash. Man hört es fast, ja? Das Hauchen. Nafash, Nafash, Nafash. Das ist die Wurzel. Also, und der Hals ist eben der Hauchkanal. Und darum heißt eben Nefesh Hauch, Luftkanal oder eben auch Luft, Hauch, ja, in dem Sinn. Und dann eben auch Persönlichkeit, Leben und so weiter. Ja, das war einfach ein Beispiel, wie das aussieht, listig ersonnen Irrtum. Und nun gehen wir zurück zu 2. Timotheus 3, Vers 13 und sehen also auch solche, die nicht bewusst falsch lehren, sondern selber verführt sind, werden hier auch als böse bezeichnet. Verführer, die selber auch verführt sind. Und dann ist noch etwas zu sagen zu dem Wort Betrüger. Das griechische Wort heißt Goes. Und Goes bedeutet Betrüger, auch Gaukler. Also ein Wundertäter, der aber nicht wirklich übernatürliche Fähigkeiten hat, aber der kann das so richten, dass er zum Beispiel jemanden heilt, der ein kürzeres Bein hat. Das gibt es ja schon mal, dass einer ein kürzeres Bein hat. Und dann kann man das auch noch aufnehmen, die Heilungsaktion mit der Kamera. Und nicht wahr? Gerade bei den Beinen kann man das so ein bisschen manipulieren. Ja? Wow, jetzt sind die Beine gleich lang. Das war alles Betrug. Der hinkt nachher gleich noch weiter. Und es gibt wirklich Leute, die sagen, ich bin geheilt worden. Die hinken immer noch. Ich glaube es, ich bin geheilt worden. Die hinken immer noch. Ja, die sind auch einem Betrüger aufgesessen, einem Goes. Und das ist natürlich auch etwas in der charismatischen Bewegung. Mit drei Wellen im 20. Jahrhundert. Auch haben wir letztes Mal gesehen, im Zusammenhang mit Jannes und Jambres, die Wunder Gottes imitiert haben in Ägypten. Das ist ein Kennzeichen der Endzeit der letzten Tage. Und da gibt es auch viele Betrüger, die also so tun, wie wenn es übernatürlich wäre, aber wenn man es dann nachprüft, ist nichts davon. Und ich habe das mal so ziemlich krass erlebt. Ich war eingeladen in Lomé, in Togo. Und dann hat man mir gesagt, jetzt wirst du aber ein Problem haben. Die Leute sind hier überhaupt nicht mehr aufgeschlossen fürs Evangelium. Die sind zu. Vor kurzem hatten wir Evangelisation hier. Da auf dem, hat mir gezeigt, da auf dem Fußballplatz war eine große Veranstaltung mit Reinhard Bonke. Und da wurden viele Leute geheilt. Und jetzt sind sie wieder wie vorher. Ja, in einer aufgeheizten Stimmung. Jetzt wird geheilt, jetzt kommt der Heilige Geist, jetzt wird er. Dann geschehen plötzlich Dinge, dass Leute ihre Schmerzen zum Beispiel nicht mehr spüren. Und plötzlich können die Dinge, die sie sonst gar nicht können. Und dann, wenn die Stimmung wieder runtergefahren ist, plötzlich sind die Leiden alle wieder da. Und da waren Leute so enttäuscht von dem, was geschehen war. Und eben, es gibt ganz viel Betrug, aber, das habe ich letztes Mal eigentlich schon gesagt, aber ich möchte es nochmals betonen, es gibt auch wirklich unglaubliche, übernatürliche Wirkungen. Und das sagt der Herr Jesus in Matthäus 24 voraus, wo es ja auch um die Endzeit geht. Da meint er aber nicht Goes, also solche Betrüger, sondern er meint Leute, die wirklich große Zeichen und Wunder tun. Matthäus 24, Vers 24, bitte Jerry.
Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen.
Ja, also hier sagt der Herr von falschen Propheten der Endzeit, die tun wirklich Zeichen und Wunder. Und zwar große Zeichen und Wunder. Und das sind wirklich Dinge geschehen, muss man sagen, ja, die sind geschehen. Aber der Herr sagt, es ist doch nicht das Original. Und es ist aber gefährlich für die wahren Gläubigen, denn es ist wirklich ausgerichtet, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten, das sind ja die wahren Gläubigen, die sich wirklich bekehren, das sind die Auserwählten, zu verführen. Ja, Samuel, du hättest noch etwas sagen wollen zwischendurch? Ah, super, jetzt habe ich es dir schon weggenommen. Wie kann man also, wenn Gott heute eingreift und heilt, das unterscheiden von falschen Zeichen und Wundern? Ich wiederhole das für den Livestream. Die interessieren sich nämlich auch für die Frage. Und ein wichtiges Kriterium ist es verbunden mit einer falschen Lehre? Also da, wo eben Heilungen und so weiter geschehen, aber in Verbindung mit charismatischen Lehren, die der Bibel widersprechen, wie zum Beispiel, der Gläubige hat einen Anspruch auf Heilung. Oder man muss den Heiligen Geist anrufen. Und in der Bibel wird nie der Heilige Geist angerufen, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes beten wir. Und jetzt müsste ich ja nicht alle Irrlehren aufzählen. Wenn das in diesem Kontext geschieht, dann läuten die Alarmglocken und die roten Lichter. Und dann ist noch wichtig, Gott hat zum Beispiel die Gabe der Apostel gegeben. 1. Korinther 12 sagt das. Er hat Gaben gegeben, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer und so weiter. Und die Gabe des Apostels, die gibt es heute nicht mehr. Und zwar, weil das nur für die Anfangszeit war. Also die Gabe der Apostel war für die 12 Apostel, für die 12 Stämme Israels und Paulus für die Heidenvölker. Und Epheser 2, Vers 20 sagt, dass die Gemeinde als geistlicher Tempel aufgebaut ist auf der Basis, auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Und das macht also klar, es gibt Gaben, die sind temporär und es gibt Gaben, die sind permanent bis zur Wiederkunft Christi. Zum Beispiel 1. Korinther 13 sagt von Erkenntnis, dass die dann Wenn der Herr kommt und das Vollkommene bringt, wird die Erkenntnis, die teilweise Erkenntnis, die wir haben, weggetan werden und durch die Vollkommene ersetzt werden. Also es gibt Gaben, die sind permanent, es gibt Gaben, die sind temporär für eine Zeit, und dazu gehören eben gerade die Gaben von Heilung, Dämonenaustreibung und Sprachenreden. Das waren solche Zeichen, die wichtig waren, speziell für die Zeit der Apostel, um das Anfangszeugnis des Christentums durch diese übernatürlichen Wirkungen Gottes zu bestätigen. Und nun ist ein Unterschied. Das Gebet ist geblieben für 2000 Jahre. Und darum, wenn unsere Kinder krank waren, und sie hatten immer wieder ganz komische Krankheiten. Also unser Hausarzt, das war kein Christ. Der hat einmal gesagt, ich habe Angst vor Levis. Wieso? Wieso soll der Angst haben vor uns? Bei denen gibt es immer ganz komische und seltene Krankheiten, die es sonst nicht so gibt. Ja, okay. Aber wir haben immer gebetet und haben erlebt, wie der Herr durch die Jahre hindurch so wunderbar gewirkt hat. Aber das ist etwas anderes, als wenn der Vater sagen würde, also, so, jetzt, ich habe die Gabe der Heilung. Und dann hätte ich da meinen ältesten Sohn angetastet und so weiter. Das ist etwas anderes. Aber wir haben einfach ganz schlecht gebetet, die Sache dem Herrn gebracht und wir haben erlebt, wie er wirkt. Und das ist auch ein wichtiges Kriterium. Es geht also nicht um die Gabe der Heilung, sondern es geht um das Gebet der Heilung und dabei nicht mit einem Anspruch verbunden, der Herr muss, wir haben zwar so viel erlebt, wie der Herr es trotzdem getan hat, aber es muss nicht sein. Und wir haben das so oft erlebt und dann habe ich mit der Zeit das Gefühl bekommen, bei uns kommt alles immer gut. Und dann 2009 war ich am Telefon an einer Tankstelle in der Wildnis von Kanada und mein Bruder am anderen Ende sagt, dein ältester Sohn ist tot. Wow. Und das war irreversibel. Und der ist auch nicht mehr auferstanden. Obwohl es Leute gab, die wollten ihn wieder auferwecken. Das war gar nicht in unserem Sinn. Unglaublich, muss man sich vorstellen. Ja, und das hat natürlich auch eine Veränderung bei mir ausgelöst. Irgendwie hat das mich verletzlicher gemacht. Aber das wussten wir auch schon vorher. Wir hatten ja nie einen Anspruch. Aber es kann auch anders kommen. Es muss nicht so sein. Und trotzdem haben wir auch da erlebt, wie der Herr uns da hindurchgetragen hat. Auf ganz besondere Weise. Und das haben meine Frau und ich wirklich genau gleich erlebt. So vom Herrn und seiner Gnade eingehüllt. Eine solche ungewöhnliche Ruhe bei meiner ganzen Nervosität. So eine Ruhe hat der Herr geschenkt. Und da haben wir auch ihn erlebt. Aber es muss nicht sein. Ja, also das war ein bisschen mehr als eine Antwort auf die Frage. Aber der Herr Jesus machte das auch so in den Evangelien. Die Jünger haben vier Fragen gestellt in Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21 auf dem Ölberg. Und er hat ihnen über 25 Antworten gegeben. Ja, da hinten war noch eine Frage. Ich muss darauf eingehen. Also Indikator, wenn die Heilung bleibt, dann war es von Gott. Wenn sie nur für eine Zeit ist, dann war es nicht von Gott. Nein. Weil der Teufel hat selber auch die Fähigkeit, gesund zu machen. Und man denke nur an die Zauber in Ägypten, die konnten auch so machen. Die Hand war aussätzig. War nicht mehr aussätzig. Und da muss man nicht meinen, die wurden nach wieder aussätzig. Ja? Also Satan kann Krankheiten, und Aussatz ist also wirklich eine ganz schwere Krankheit, gesund machen. Das war eben das Werk von Jannes und Jambres. die ja hier in 2. Timotheus 3, Vers 8 erwähnt werden, als solche, die in der Endzeit, für die ein Bild sind, die in der Endzeit eben Wunder Gottes imitieren. Aber es ist doch aus einer anderen Quelle. So, jetzt werden wir nächstes Mal weiterfahren mit einem Vers, den ich eigentlich heute, da habe ich mich so gefreut drauf, so gerne behandeln wollte, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Das schauen wir uns nächstes Mal an, aber das möchte ich doch betonen. Nach all dem, was wir jetzt gehört haben, dann kommt dieses Du ganz persönlich. Und zwar verbunden mit Aber. Du aber im Kontrast. Wenn auch tausende andere diesen Weg gehen wollen, du nicht. Und dann wird gezeigt, wie kann man ganz konkret in der Endzeit bewahrt bleiben und nicht mit der Masse mitgehen und nicht mit der Verführung mitgehen. Und da werden wir sehen, die Bedeutung der Heiligen Schrift. Ja, aber das sparen wir uns jetzt halt auf als Schatz für nächstes Mal.